I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused and I want to go home.
Anthony so ein bisschen schön blurry und überlichtet, damit man ja nicht sieht, dass er schon älter als 18 ist.
Er hat einen Heidi-Filter bekommen.
Ja, genau, stimmt.
If you know, you know.
Ist das eine?
Ja, der heißt Oggy.
Dann ist es gar nicht das Kind aus dem Buch.
Okay, das Spiel, das wird mir Spaß machen.
Ja, ja, schön.
Ja, dann sind wir halt Süßkartoffeln.
Richtige Süßkartoffeln.
Dear Listeners und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, wenn wir Bridgerton Staffel 2, Episode 3, Part 2 besprechen. Oh Leute, Podcast-Paradoxa sind mal wieder hier hoch im Kurs, denn wenn ihr diese Folge hört, sind wir noch in der Aufnahmesession vor unserem Kinodate mit einigen von euch lieben Menschies, wenn wir uns Downton Abbey The Grand Finale zusammen im Kino angucken wollen und ich, ja... Ah, die Stunden schmelzen dahin, das dauert nicht mehr so lange, bis wir uns treffen.
Das stimmt.
Ganz aufgeregt.
Das stimmt. Ja. Aber wir freuen uns natürlich jetzt erstmal mit euch die Folge weiter zu besprechen. Und bevor wir da reinstarten, wollen wir uns natürlich bei unseren Steady-Unterstützis bedanken.
So ist es. Wir unterstützen uns, ja.
Mhm.
So natürlich auch. Wir bedanken uns bei unseren Downton-Mäzeninnen, die da sind: Lady Emlyn, Fox, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und Lady Godiva.
Genau.
Vielen lieben Dank, ihr Lieben, dass ihr uns unterstützt und den Podcast damit ein klein wenig besser macht.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ihr kennt den Part mit der schamlosen Eigenwerbung. Ich kürze ihn ab. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, guckt gern unten in die Shownotes, folgt uns überall, bewertet uns positiv und hört unseren wohlieblichen Stimmen zu, während wir über Bridgerton und Downton Abbey sprechen.
Ja, genau, dem ist nichts hinzuzufügen und wir starten gleich wieder in die neue Folge, ne?
Genau, die ja nahtlos auch anknüpft an die Szene, in der Kate alleine in diesem kleinen, ich nenne es jetzt mal Waldstück,
ja,
um das Gelände von Aubrey Hall, dem Landsitz von den Bridgertons, zurückgelassen worden ist.
Ja, das stimmt. Und wir sind sehr gespannt, was sie hinter diesem Baum finden wird.
Ja, Kate macht sich auch auf dem Weg zu der Bank, in dessen Richtung sie ja auch den Ball geschlagen hat. Und nachdem sie die Bank erreicht hat, sieht sie auch, warum Anthony nicht in diese Richtung gehen wollte. Denn ein riesiger Grabstein, eine Gedenktafel steht dort und gibt nun auch Preis oder wieder Preis. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir eine Erinnerung haben oder der Name jetzt das erste Mal gedroppt wird, aber es ist der Grabstein vom Vater, Edmund Bridgerton.
Mhm.
Und hier sind wir auch einer kleinen Zeitschleife so ein bisschen auf der Spur, wenn man das mit dem Buch vergleicht.
Ja.
Denn auf dem Grabstein steht, dass er im Jahr 1803 gestorben sei.
Mhm.
Und am Anfang der Folge bekommen wir ja mit, dass ja sein Todestag inzwischen 10 Jahre her ist. Das heißt, jetzt haben wir in der Serie das Jahr 1813. Und das Jahr 1813 ist aber die Season von Daphne im Buch. Denn im Epilog gehen wir ja noch ein paar Jahre weiter vor, ins Jahr 1817, wo sie und Simon ja schon 3 Kinder haben, bis der Duke of Hastings, der neue, überhaupt erst geboren wird.
Ja, das stimmt. Also sind wir da quasi ein bisschen hinterher hier in der Serie.
Ja, beziehungsweise hier der Zeit irgendwie weit voraus eigentlich, weil Daphne's Season muss dann ja weiter vorher stattgefunden haben. Dann sind wir ja nicht hinterher. Dann sind wir ja vorher, oder nicht?
Ja, schon. Je nachdem, wie man es betrachten möchte, ja,
ja,
genau.
Also die Zeitrechnung hier, die stimmt auf jeden Fall nicht so ganz.
Ja, in meinem Kopf war so, die andere ist schon weiter fortgeschritten, deswegen
so
weiter vor. Und naja, egal. Details.
Ja, got it. Sorry, ja. Hört auf die Frau.
Nein.
Ich kann kein Mathe. Sie ist eine Hexe.
Naja.
Aber eine gute Hexe.
Wie man es betrachtet, ist es auf jeden Fall beides okay so. Und Anthony geht jetzt eben wieder zurück zum Haus, ne? Und dann kriegen wir eine Rückblende wieder.
Richtig.
Denn es ist eine regnerische Nacht. Wir hören Schreie, also Geburtsschreie, ne? Man kann es schon erkennen. Anthony ist total, ja, stunned eigentlich und weiß gerade gar nicht mit sich irgendwie ein und aus. Und dann kommt halt ein Bediensteter zu ihm und sagt ihm, ja, der Arzt möchte sie sehen. Sie müssen was entscheiden, ne?
Ja.
Er geht dann auch zu dem Zimmer hin und ist so, hä, wieso, was muss ich denn entscheiden? Und der Arzt sagt ihm dann eben, naja, und vor allen Dingen sagt er ihm das auch so kryptisch, anstatt es einfach klar zu formulieren, was er will, ne? Ja, sie müssen eine Entscheidung treffen, ne? Weil es gibt Komplikationen, das Baby liegt nicht richtig, es hat sich nicht gedreht. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Und er, ja, was für eine Entscheidung? Und im Hintergrund ruft halt Violet die ganze Zeit, dass er diese Entscheidung nicht treffen soll, weil ihm geht das nichts an. Er ist ihr Sohn. Sie hat ihn hier geboren, in diesem Raum, von diesem Körper aus quasi. Und es sollte Edmunds Entscheidung sein und nicht seine, denn der Sohn hat damit nichts zu tun. Edmund hat sie geliebt. Edmund sollte diese Entscheidung für fällen. Er sollte hier sein. Ist er aber nicht gerade, ne?
Ja, also das ist schon eine ziemlich emotionale und richtig bedrückende Stimmung.
Oh ja.
Weil, also, ich glaube ehrlich gesagt, dass das die Nacht ist, die erste, nachdem halt der Vater gestorben ist.
Ja.
Denn Violet hat ja den ganzen Tag über vor Schmerz hyperventiliert.
Ja.
Und die Bediensteten sagten schon, oh Gott, es muss ein Arzt gerufen werden, weil das kann für das Kind nicht gut sein.
Ja.
Und jetzt ist sie wahrscheinlich zu früh in den Venen und ja, ist halt... Er sieht sich halt nicht in der Lage, eine Steißgeburt durchzuführen.
Ja, was natürlich auch nicht so gut geht, ne? Also
genau.
Ich meine, ich weiß das nicht, ich habe da nicht so die Erfahrung, nee, logischerweise. Nee. Aber soweit ich weiß, geht es ja auch nicht. Wenn das Kind nicht gedreht ist, kommt es ja nicht raus, oder?
Na doch schon, aber dann ist es halt, das ist halt total gefährlich und halt super schmerzhaft.
Ah, okay.
Also das funktioniert schon, ist aber nicht gut.
Ja.
Ne? Können ja auch noch andere Dinge schief gehen, aber hier ist es halt, die Position ist die falsche. Und man merkt eben auch, die Geschwister tun eben auch alles Mögliche, um sich irgendwie abzulenken. Wir sehen nämlich die junge Daphne, der jungen Eloise ein Liedchen vorsingt.
Mhm.
Während, ja, Anthony nicht versteht, welche Entscheidung er treffen muss. Und Violet sagt halt eben auch die ganze Zeit, Alter, ich weiß ganz genau, was jetzt getan werden muss und was gut ist und nicht gut ist. Ich habe das schon 7 Mal hinter mich gebracht. Und beim 8. Mal werde ich das jetzt auch noch schaffen. Aber Anthony, die Entscheidung, die er von dir möchte, ist, du sollst die Entscheidung treffen, ob die Mutter oder das Kind gerettet wird.
Ja.
Das ist eine Entscheidung, die sollte gar nicht zur Diskussion stehen. Denn wäre Edmund hier, würden wir gar nicht diskutieren.
Ja.
Und im Endeffekt tut Anthony wahrscheinlich auch aus Angst, und ich kann es total nachvollziehen, aber in meinen Augen gerade das einzig Richtige. Er sagt, tun Sie einfach was sie möchte.
Ja.
Hören Sie auf sie. Und das ist jetzt meine Entscheidung. Und der Arzt sagt dann eben, okay, ich versuche, so gut es geht, beide zu retten, weil das scheint ja die Entscheidung zu sein.
Ja.
Und ja, dann haben wir wieder eine Überblende zur Gegenwart, in der Anthony vor dem Gemälde seines Vaters steht und ja, an genau diese Szene gerade zurückzudenken scheint. Und dann wechseln wir zu den leicht bekleideten
entblößten
Featheringtons.
Naja, also sie hat ganz normalen Kleid an, nur ihr Dekolleté ist natürlich, also das von Prudence ist natürlich stark in Szene gesetzt. Und ja, Portia erklärt ihr gerade, wie sie sich denn entsprechend den Fächer, also Luft zuwedeln soll, damit das Augenmerk, also die Aufmerksamkeit auf ihr Dekolleté fällt.
Genau.
Und sie übt das dann gerade so ein bisschen, als der neue Lord Featherington reinkommt und sich da hinsetzt und eine Zeitung beginnt zu lesen. Und Portia dann eben auch das Gespräch darauf, also Prudence dann eben auch anregt, endlich mit den Fächern anzufangen, ne? Und sagt dann auch so, ah, oh, ist es nicht warm heute, Lord Featherington? Sehen Sie das nicht auch? So, Prudence, wie siehst du das denn? Und sie, ja, ja, sehr warm, und fängt dann an zu fächern. Und ja, dann guckt sich Penelope das ganze Schauspiel schon so an und ist schon so, ah, oh, toll, ne? Es ist halt schon sehr, sehr unangenehm.
Es ist wirklich unangenehm.
Sie reden dann auch übers Reisen und dass sie ja eventuell, Prudence ja sehr interessiert am Reisen ist. Und der Featherington so, ach so, ja, echt, interessiert dich das? Ja, also, interessiert mich sehr, sehr doll. Ja, naja, würde es, wenn ich schon mal weiter als Sussex gereist wäre. Aber Mama sagt immer, da sind alle unzivilisiert, alle, die weiter als das wohnen. Und er, ach so, ja, ja. Penelope will dann gerne wissen, ob sie denn noch mal zum Modist gehen kann. Und Portia watscht sie nur ab mit, nein, nein, jetzt nicht.
Ja. Wo ich aber auch so dachte, lass die doch einfach gehen, weil das
wenigstens ist, ins Zimmer.
Weil ja, ohne Witz, ja. Weil wer will sich das angucken müssen, ehrlich, also man, ich fühle Penelope so ja. sehr, wie sie das Buch von ihrem Gesicht runternimmt und sich so denkt, oh Gott, wie komme ich hier denn jetzt wieder raus? Und dann muss sie sich das Schauspiel halt noch weiter angucken. Dann sagt der neue Lord Faverington noch so mit, ja, Amerika ist schon ein bisschen weiter weg als Sussex. Mhm. Und Prudence schaltet nicht rechtzeitig. Und es dauert so roundabout 5 Sekunden, ja. bis sie merkt, oh, womöglich hat er einen Witz gemacht und es wäre angemessen, darüber zu lachen. Und sie lacht halt sehr laut. Und sehr aufgesetzt und dämlich, also so wie es im Buch eigentlich immer über Philippa beschrieben wird, so lacht Prudence an dieser Stelle.
Ja.
Und dann ist der Lord Faverington auch nicht ganz so angetan davon und verabschiedet sich wieder und sagt, naja, ich werde mich dann jetzt auch so langsam mal fertig machen, weil ich bin heute Abend zum Dinner bei den Cowpers eingeladen.
Genau.
Und dann wird Portia auch wieder hellhörig und sagt, ach so, zu den Cowpers hat das denn irgendwas zu bedeuten, wo sie doch erst doch vor kurzem Lady Cowper ein Necklace, Cressida, genau, eine Kette geschenkt haben. Mhm. Und ja, der junge Lord Faverington fragt dann, naja, ist das sozusagen part of your business? Ich glaube nicht.
So, ich kann mich ja wohl umgeben, mit wem ich möchte.
Genau.
Und sie sollten quasi was organisieren für heute Abend, vielleicht so eine kleine Vernissage sozusagen. Mhm. Ne? Und ja. Und Portia ist natürlich nicht besonders begeistert davon. Er geht dann raus und sie ist so, oh, toll. Und macht auch erstmal den Facepalm so, oh, ich kriege Kopfschmerzen hier.
Ja, vor allen Dingen auch von Prudence, die nicht aufhören kann, ihren Busen zu befächern. Und deswegen sagt sie dann eben auch mit, lass das gefälligst.
Und
mit
vor allen Dingen, das hat wohl nicht so gut funktioniert.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wir wechseln zurück zu Aubrey Hall, wo jetzt Violet und Lady Danbury quasi als Anstandsdamen mit im Salon sitzen, während sich dort Edwina und Anthony miteinander unterhalten. Also Violet ist am Sticken und Lady Danbury tut so, als würde sie Zeitungen lesen, während sich Edwina und Anthony erstmal noch so ein bisschen über das Spiel unterhalten, ob sie denn auch Spaß dabei hatte. Und Anthony sagt dann eben auch mit ja, so kompetitive Situationen kommen halt bei so vielen Kindern oder vor allen Dingen in meiner Familie ab und zu halt schon mal zustande.
Mhm.
Und meine zukünftige Frau müsste damit halt auch schon irgendwie umzugehen lernen.
Ja, aber du musst quasi nicht ein Spiel mögen, um mein Herz zu gewinnen oder so, ne?
Ach, ja, das sagt er erst später.
Das sagt er zu Daphne, ne?
Genau, ja. das merken wir uns mal für später. Mhm. Er sagt aber eben, da muss sie sich halt auch keine Sorgen machen, weil so oft kommt sowas dann eben auch wieder nicht vor.
Mhm.
Und dann reden sie halt auch einfach so ein bisschen über die Zukunft. Wie würde denn so ein Familienleben aussehen? Beziehungsweise Edwina fragt, würde es denn häufiger vorkommen, dass man in Aubrey Hall dann auch wäre und gemeinsame Kinder auch hier großgezogen werden würden? Und Anthony sagt dann eben, dass in seiner Rolle als Familienoberhaupt es eben ja nicht auszuschließen ist, dass er einfach immer mal wieder geschäftlich unterwegs sein muss und dementsprechend halt auch von seinen Kindern und seiner Frau zwischendurch auch getrennt ist. Und dann driftet das ganze Gespräch halt auch so ein bisschen ab, dass Edwina auch sagt, sie würde natürlich alles tun, um ihren Ehemann bestmöglich zu unterstützen.
Ja, dabei gibt's dann immer schon so ein bisschen so Augenbrauen hochziehen von Lady Danbury und Violet, ne?
Genau.
Die immer im Hintergrund so, oh, warte, jetzt wird's interessant.
Genau, und dann dreht Edwina das Gespräch eben auch so ein bisschen zu Aktivitäten, wie sie sich eben beschäftigen könnte. Sie würde ja auch so gerne lesen und sich eben auch gerne über Bücher unterhalten.
Mhm.
Und Anthony, der lustigerweise ja noch, als er seine Liste abgearbeitet hat, sehr großen Wert auf belesene Frauen gelegt hat, muss ein bisschen verschmitzt lächelnd zugeben, dass die einzigen Bücher, die er dieses Jahr gelesen hat, irgendwelche Kassenbücher, Rechnungen oder irgendwelche Verträge waren. Und die waren schon quite boring.
Genau, beide lachen dann auch darüber. Und sie meint dann, ah ja, okay, das ist ja aber eigentlich super, weil du hast keine Zeit zum Lesen und ich habe wahrscheinlich sehr viel Zeit zum Lesen und möchte jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Das heißt, ich könnte dir dann immer erzählen, was ich gerade gelesen habe. So, und dann, ah ja, okay, ja, dann erzähl mir doch mal was. Oh ja, schön, haben Sie Galib gelesen? Und dann sagt er, nee, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das habe. Und sie, ja, ausgezeichnet. Na dann, ne? Und dann sieht es so aus, als ob sie jetzt loslegen möchte, ihm das zu erzählen.
Das finde ich aber auch wirklich süß, weil sowohl Violet als auch Lady Danbury müssen auch ein bisschen kichern über diese ganze Geschichte, dass ja die Kassenbücher und alles so langweilig seien und dass Edwina es gut findet, wenn er etwas nicht gelesen hat, dann kann sie erzählen. Ich fand aber auch diese Kunstpause so witzig, weil er guckt so in die Luft, als würde er drüber nachdenken mit nein.
Nein.
Eigentlich nie.
Nein, wirklich nicht. Nein.
Dann wechseln wir die Szene zu Kates Schlafzimmer, wo Edwina sie besucht und ihr von dem Nachmittag erzählt, den sie gemeinsam mit Anthony verbracht hat. Und Edwina ist ganz begeistert von dem Gespräch.
Ja, sie kommt geradezu ins Schwärmen. Er ist intelligent und freundlich und witzig und überhaupt. Und ich kann ihm dann von meinen Büchern erzählen und das ist ganz toll. Ja, und Kate ist so, ja, das ist richtig schön. Das freut mich für dich, Edwina, ne? Das freut mich total. Sei nur ein bisschen vorsichtig, guck vielleicht nochmal genau hin und so. Aber ich finde das sehr schön, dass du so einen schönen Nachmittag hattest.
Genau. Und Edwina erzählt dann eben auch, dass Anthony auch so großes Interesse an der Familie und alles gezeigt hat. Mhm. Und wie Isa schon sagte, sagt Kate eben, solange er ja im Fokus hat, dich glücklich zu machen und auf ein gemeinsames Glück zu bauen, klingt das doch alles wunderbar. Und wir sehen auch, wie eine Lady Danbury ihr Ohr an die Tür drückt, um entsprechend mitzuhören.
Genau.
Das Gleiche passiert aber auch in einem anderen Sinn.
Genau, denn da sehen wir, wie Violet ihr Ohr an die Tür drückt und wir gehen in das Zimmer, denn das ist ein Arbeitszimmer, wo gerade Anthony wieder am Schreibtisch sitzt und wahrscheinlich irgendwelche Kassenbücher sich anguckt oder so.
Ja, und er, boring literature.
Genau.
Oder lecture.
Genau. Und dann spricht er mit Daphne. Und Daphne fragt ihn erstmal so, ob er denn jetzt happy ist und ob er wirklich glücklich mit Miss Edwina ist, ob er denkt, dass sie wirklich die richtige Wahl ist.
Mhm.
Und Anthony sagt, ja, wieso? Sie ist doch total super, die ist total ehrenhaft, die ist belesen, die ist schlau, die ist hübsch, die ist alles, was man braucht. Die wird doch eine wunderbare Viscountess abgeben. Und Daphne ist so, ja, schon, aber bist du sicher, dass sie die richtige Wahl ist? Und er meint so, wieso, was solltest du denn für Einwände haben? Ne, sie hat doch alle Qualitäten, die man braucht. Und sie, ja, dann habe ich wohl keine Einwände. Wenn sie denn diejenige ist, die dich quasi nachts nicht mehr schlafen lässt und dir den Atem raubt und wenn du sie anguckst und ihr näher kommst, du eigentlich nur da ihre Lippen mit deinen bedecken möchtest, so ungefähr, dann habe ich wohl keine Einwände und dann wird sie wahrscheinlich genau die richtige für dich sein, wenn das denn wirklich so ist, ne? Und er meint so, ja, ja, besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. Genau so ist das. Mhm. Und wir so, ja, ich glaube nicht, dass du da an sie denkst, aber okay.
Was aber auch wirklich merkwürdig ist, ne? Denn im Endeffekt beschreibt ja Daphne diese ganze Rede erstmal mit, naja, ich habe wohl keine Einwände, wenn du die richtigen Gefühle hast. Und er fragt ja nach. Und dann beschreibt sie das Ganze, was sie mit Simon erlebt hat. Also man merkt Daphne auch richtig an, die schwelgt selber so in Erinnerungen zu ihrer Season. Und Anthony kommt ins Nachdenken und ich dachte mir dann, er müsste doch wissen, wovon sie spricht, denn das hat er doch für Sienna eigentlich gefühlt.
Ja, ist das so?
In der Staffel Lorna.
Wahrscheinlich
er wollte
schon,
mit ihr ja ursprünglich mal durchbrennen und sie heiraten. Und ne, sie hat dann natürlich am Ende dann Nein gesagt und er konnte ja seiner Verpflichtung nicht entfliehen, aber ich wette, wenn man ihn gelassen hätte, hätte er wahrscheinlich Sienna geheiratet. Also er war ja schon obsessed von dieser Frau.
Stimmt. Wir gehen raus auf den Flur, wo Violet, wie gesagt, gerade an der Tür gelauscht hat. Und wir sehen auch, wie Eloise den Gang runterkommt. Und wir sehen Lady Danbury, die sich auf der Treppe ein wenig runterschleicht, Violet anschaut, Violet schaut zurück, sie grinst, Violet grinst zurück. Und dann geht Eloise vorbei und guckt die beiden an so, will ich's wirklich wissen? So, traue ich mich zu fragen? Und die beiden gucken nur so, ziehen die Augenbrauen hoch und Eloise, ja, egal. Ich gehe einfach weiter. Tschüss.
Ne? Er beantwortet die Frage einfach nicht.
Genau.
Ist besser.
Dann wortlose Kommunikation zwischen Violet und Lady Danbury wieder mit so, aha, ich horch mal weiter oben. Okay, ich horch hier weiter, ne? Und Lady Danbury schleicht sich wieder nach oben und Violet legt ihr Ohr wieder an die Tür zum Büro.
Ja, back to business.
Genau, back to business. Und dann geht's auch back to business bei den Featheringtons. Denn das Dinner mit den Cowpers ist gerade im vollen Gange. Und es ist unangenehm.
Es ist wirklich unangenehm, denn Portia scheint immer noch das Ziel zu verfolgen, dass Prudence Lord Featherington von sich begeistern soll. Und ja, Cressida macht das Ganze aber deutlich souveräner als die Tochter. Denn ja, sie spricht eben davon, dass sie viel mehr erfahren möchte von den Edelsteinminen, die er ja in Amerika hat und dass da bestimmt so viel abgebaut wird, dass da so schöne Ketten bei entstehen können, wie die, die sie auch geschenkt bekommen hat. Und der Lord Faverington erzählt davon eben auch so ein bisschen. Und das Ding ist aber, dass Penelope, die ja so ein bisschen teilnahmslos daneben sitzt, die möchte sich dann eben zwischendurch auch mal beteiligen und fragt Cressida, ob sie ein neues Kleid hat. Und das ist tatsächlich sehr auffällig, dass die Schnitte, die Cressida und die Mutter tragen, doch sehr andere sind und auch die Farben, weil lustigerweise wirken die beiden jetzt ziemlich bunt gegenüber der Faveringtons, weil sie auch zweifarbig sind. Also Cressida trägt so ein...
Glaubst du, die haben sich extra so angezogen, weil sie denken, das ist der Featherington-Chic und sie wollen dem ja gefallen und deswegen haben die sich so wild angezogen?
Who knows? Aber ne, auf jeden Fall, ihr Kleid ist ja so rosa-orange, das von Cressida und das von ihrer Mutter. Wie haben wir jetzt gelernt?
Türkis und rosa. Achso, die Amarantia?
Oder Amantia?
Amantia.
Auf jeden Fall war es ein etwas eigentümlicher Name.
Araminta,
genau, ist so türkis-lila Farben. Schon fast ein bisschen der Joker, aber never mind. Jedenfalls möchte Portia nicht, dass Penelope interveniert, weil sie damit auch direkt schon den Startschuss gegeben hat, dass die Cowpers ein bisschen damit angeben können, dass sie zur neuen Modiste gehen, die etwas frischere Schnitte anzubieten hat.
Was mich wundert, weil die beiden sind doch auch zur neuen Modiste gegangen.
Nee, ich glaube nämlich eben doch nicht. Vielleicht habe ich mich doch nicht verhört. Und Portia hat einfach gesagt, komm, jetzt lass uns das Kleid bezahlen, weil ne, der tiefere Ausschnitt passt schon.
Nee, sie hat gesagt, wir gehen vielleicht zu der anderen und let's get you dressed. So. Und dann sind sie gegangen und ich glaube, die sind ja eigentlich da auch hin. Ich habe mich nur gefragt, ob das ja kurz vorher war. Das heißt, das andere Kleid ist noch nicht fertig. Deswegen trägt sie das auch nicht.
Das könnte natürlich auch sein. Aber
wir müssen mal die Augen aufhalten, ob sie demnächst irgendwie noch ein anderes Kleid trägt, was mehr nach der neuen Modiste aussieht.
Genau, weil es fällt halt schon wirklich auf, dass die Schnitte und die Farben auch unterschiedlich sind.
Ja.
Und ja, dann müssen die sich eben diese Spitze anhören, dass die Mode oder die Schnitte von Madame Delacroix so ein bisschen eingerostet und schon so ein bisschen out of season sind sozusagen. Und ja, im Endeffekt ist es dann so, dass die Mutter, also Lady Cowper, das Wort ergreift und Lord Faverington fragt, warum er denn bis heute noch nicht übers Heiraten nachgedacht hat.
Ja.
Und er erzählt eben davon, dass er sich erstmal ein bisschen in der Welt etablieren wollte. Er wollte rumkommen, sich auch sozusagen als Mann seines Standes beweisen. Aber früher oder später würde natürlich die Zeit kommen, wo man sich die Frau fürs Leben oder die Gefährtin fürs Leben auch suchen würde. Und da möchte Prudence sozusagen glänzen und schlägt vor, auch Mensch, ja, ich habe auch darüber nachgedacht, was wir nach dem Dinner tun könnten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Liedchen singen könnte. Und Portia sagt nur, please don't. Und dann gibt Lady Cowper auch noch einmal zum Besten, was ihre Tochter alles kann. Sie kann natürlich ganz exzellent Pianoforte spielen.
Natürlich.
Sie hat eine liebliche Stimme. Und Portia geht dann aber eher so dahin zu sagen, na ja, vielleicht machen wir auch was anderes. Und Lord Faverington spricht dann aber auch Cressida direkt an und sagt, na ja, habt ihr denn am Dienstag schon etwas vor? Ich würde mich total freuen, wenn ich sie für Promenade, also wahrscheinlich für einen Spaziergang ausführen dürfte in den Park.
Genau.
Und Cressida ist natürlich ganz hingerissen von dieser Idee.
Ja, sie wollen ein wenig flanieren, ne?
Und Lady Cowper sieht sich schon siegessicher, prostet Portia noch einmal so ein bisschen zu und die ist aber damit beschäftigt, ihrer ältesten Tochter so ein bisschen den Mund zu verbieten, die sich wirklich freuen würde, jetzt ein Liedchen zu singen.
Ja, genau. Wir wechseln zu den Bridgertons nach Aubrey Hall und wir sehen, wie gerade Colin und Benedict zusammensitzen bei einem Tässchen Tee. Vielleicht auch etwas mehr, denn sie spiken nämlich gerade ihren Tee mit einem lila Pülverchen, das Colin von seinen Reisen mitgebracht hat. Ich habe mal nachgeguckt und versucht rauszufinden, was das sein könnte. Er sagt ja, es beruhigt und es macht so, dass er quasi stundenlang über irgendwas philosophieren und halluzinieren kann. Dementsprechend scheint es ja irgendwas zu sein, was auf jeden Fall beruhigt und also sedativ wirkt. Eventuell auch ein bisschen halluzinogen, ne, weil er gesagt hat, man muss aufpassen mit der Dosis, ne, so, das kann dann auch schon mal sein, dass man dann vielleicht ein bisschen abtillt. Deswegen ist es meiner Meinung nach entweder Schlafmohnpulver, also quasi ein Opiat oder eine Opiumverbindung, passt aber farblich nicht so ganz, weil das ist eher bräunlich und gräulich, was aber hier auch schon passen könnte ein bisschen. Es könnte aber auch Aztekensalbei sein, Das ist nämlich, je nachdem, was man für eine Pflanze nimmt, hat es nämlich sehr lilane Blätter. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein violettes Pulver ergeben könnte. Hm. Muss man mal gucken, aber ich weiß gerade nicht genau, ob es das wirklich ist. Aber das würde zumindest vom Wirkstoff her, also von der Wirkungsweise her passen. Ja.
Ja, schon recht spannend.
Ja.
Und Benedikt, er trinkt erstmal einen Schluck und sagt dann so nach Motto, ja, ja, und jetzt? Also ich merke ja gar nichts und du willst mir hier irgendeinen Kram andrehen.
Als ob ein Tee mir helfen so, könnte, mich genau. da irgendwie von abzulenken, von dieser Entscheidung, die noch getroffen wird. Ne?
Und irgendwas scheint Colin ja zu sagen, um ihn entsprechend zu provozieren, denn Benedikt fackelt nicht lange. Er nimmt den ganzen Beutel, kippt den kompletten Inhalt in seine Tasse Tee, sodass man eigentlich schon die Frage stellen muss, darf es noch ein bisschen Tee zu ihrem Pulver sein?
Ja.
Und er trinkt es in einem Schluck aus. Colin kann es nicht mehr verhindern. Und ja, das eklige Gebräu ist jetzt runtergeschluckt. Und nun schauen wir mal, wie das Ganze wirken wird.
Ja,
das
Colin ist auch so, oh, okay, na gut. Ne?
Hey, ohne Witz. Also ich glaube, Benedikt hat da mal eben so eine Jahresdosis geschluckt.
Aber
weil
wirklich?
eigentlich hatte Colin nur so eine Idee in den Tee hineingeprieselt.
Ja, um ihn halt zu beruhigen, weil er halt gerade Sorge hat, ob er jetzt angenommen wird an der Kunstakademie oder nicht.
Genau.
Na? Ja, dann wechseln wir die Szene. Und zwar zu jemand anders, der auch seinen Tee spiket, aber mit Gewürzen, und zwar Kardamom und so. Und das ist Kate. Die sitzt nämlich draußen und bereitet sich eben auch gerade einen Tee zu und hat auch ein süßes kleines Beutelchen, wo sie dann so ihre indischen Gewürze rausholt. Ja, und dann kommt Eloise nach draußen und sagt ihr so, hey, mach dir mal keine Sorgen wegen diesem Spiel, ne? Du darfst dich davon nicht aufreiben lassen. Wir sind nicht immer so drauf. Und
ja.
sie, ach wieso, ich fand's doch eigentlich eher erbaulich, ne? Ich fand's ganz witzig. Nur Edwina, die hatte nicht ganz so viel Spaß daran. Und Eloise so, ah ja, okay, setzt sich dann an einen anderen Tisch weiter weg, ne?
Um zu lesen.
Um zu lesen.
Genau. Und ja, Kate guckt dann einmal zu Eloise rüber und möchte ihr ganz gerne eine Frage stellen. Und Kate macht sich Sorgen, dass sie die Stimmung vom Lord Bridgerton, also von Anthony, gekippt haben könnte.
Mhm.
Und Eloise weiß auch direkt, worum es geht, weil sie sagt, ja, ihr wart wahrscheinlich in der Nähe von Vaters Grab.
Mhm.
Mach dir mal keine Sorgen, das hat nichts mit dir zu tun. Anthony vermeidet es eigentlich so gut es geht, in die Nähe dieses Grabes zu kommen. Das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Also, ne, mach dir keinen Kopf, das wird sich schon wieder richten. Und sie kann aber ihr Buch nicht so recht wieder anfangen zu lesen, weil ihr doch auch noch eine eigene Frage auf der Zunge brennt.
Mhm.
Und dann steht sie auch noch einmal auf, geht näher auf Kate zu und sagt, ja, es tut mir leid, mir wird auch immer nachgesagt, ich bin ein bisschen zu direkt, aber mich würde mal interessieren, wie es zu dieser Entscheidung für dich kam, die zu heiraten und ob das für dich auch eine gute Entscheidung war. Bei mir wird immer suggeriert, dass ja meine einzige Daseinsberechtigung es eigentlich ist, unter die Haube zu kommen.
Mhm.
Und ich habe aber eigentlich das Gefühl, wenn ich mir euch so angucke, dann scheint das gar kein so schlechter Weg zu sein.
Mhm.
Und Kate sagt dann eben, naja, euch muss schon klar sein, dass man in der Gesellschaft nicht so wahnsinnig toll oder nicht so wahnsinnig welcoming zu unverheirateten Frauen ist. Das ist schon durchaus eine etwas schwerwiegendere Entscheidung. Aber Stand jetzt kann ich ganz gut mit dieser Entscheidung leben.
Ja, von dieser Szene auf jeden Fall wechseln wir in den Garten der Bridgertons, und zwar zu dem Grabstein, ne, wo wir gerade beim Thema waren. Und wir sehen, wie Anthony da so ein bisschen betreten steht. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir uns kurz entschuldigen. Wir hoffen, es ist nicht in der Aufnahme, denn unsere Nachbarn beglücken uns gerade mit Bohrgeräuschen bei der Aufnahme. Ja, mal gucken, wie es sich anhört. Wir hoffen, nicht allzu schlimm.
Genau. Ja, und während Anthony den Grabstein betrachtet, erinnert er sich wieder an etwas, was so roundabout 10 Jahre her ist. Nämlich wie er wieder back to Bridgerton House den Salon betritt, wo Violet völlig neben sich steht und dort sitzt und sehr, sehr teilnahmslos wirkt. Also die ist noch komplett in Trauer, sie trägt auch sehr dunkle Klamotten. Und Anthony kommt halt zu ihr rein und sagt ihr sozusagen, naja, so den Umständen entsprechend siehst du ganz gut aus. Und Violet sagt eben, dass sie immer noch nicht weiß, wie sie mit der ganzen Situation umgehen soll. Sie ist halt aufgestanden, sie isst, sie macht sozusagen das Nötigste, um irgendwie am Leben teilzunehmen. Das ist das Beste, was sie gerade hinbekommt.
Ja.
Aber immer wieder denkt sie darüber nach, dass die arme kleine Hyacinth niemals das Lachen ihres Vaters hören wird. Die wird niemals das Gefühl kennen, in seinen Armen zu liegen. Und dann war sie auch noch so grausam und hat sie auch noch leben lassen und ihr sozusagen das verwehrt, bei ihrem Ehemann Edmund zu sein.
Ja.
Und damit watscht sie Anthony auch sozusagen ab, der sie eigentlich gerade darum bitten möchte, abends beim Familiendinner teilzunehmen.
Ja.
Und weil nicht nur sie sei ja in Trauer, alle anderen ja auch, und die würden ihn und sie würden ihn ja auch vermissen. Und ich glaube, er möchte eigentlich auch gerade sagen, dass sie auch ihre Mutter vermissen.
Ja.
Aber Violet sagt eben, sie kann es eben gerade nicht besser,
ja,
und sie weiß nicht, wie sie ohne Edmund leben soll, weil er war ihre Luft zum Atmen.
Ja. Und jetzt gerade ist sie wirklich in eine sehr, sehr tiefe Depression anscheinend,
ja,
gerutscht durch die Trauer. Ja, ist hart gerade bei ihr, ist sehr hart. Und wir wechseln dann in die Zukunft wieder.
Genau.
Wo Anthony gerade auch am Grab seines Vaters eben steht und seine Mutter kommt dazu und wechselt die Blumen aus, also gegen ein paar frische. Und stellt auch fest, dass Lilacs, also Flieder ist das, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Seine Lieblingsblumen waren und dass es schön ist, dass Anthony mal hier ist. Und er meint so, ja, alles gut, ich werde dann gehen, ich lasse dich dann mal in Ruhe hier sitzen und so. Und sie meint, nee, komm ruhig mal hierher. Sie setzt sich dann nämlich auf die Bank und bittet ihn, neben ihr Platz zu nehmen.
Genau. Violet braucht ein bisschen, um Anthony aus seinen Gedankengängen wieder rauszuholen. Und wie Isa schon sagte, sie möchte ganz gerne auch, dass er bei ihr bleibt, am Grab sitzt und eben nicht jetzt direkt die Flucht ergreift. Und sie sagt eben auch zu ihrem Sohn, dass es sie recht unglücklich macht, wie er gerade eben so ist, ne? Weil er sieht eben auch nicht so wahnsinnig zufrieden aus und er wirkt irgendwie sehr kaltherzig, als hätte er seit dem Tod des Vaters eine Mauer um sich herum aufgebaut. Und er benehme sich so, als wäre Liebe oder überhaupt Gefühle zu zeigen eine Art Schwäche. Und sie sagt eben, was ich mir immer für dich gewünscht habe, ist, dass du die wahre Liebe findest. Und ich glaube, tief in dir drin möchtest du das auch. Weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie du als Junge warst. Du hattest immer einen Witz auf den Lippen, du warst immer fröhlich.
Ja.
Und ja, dein Vater hat seine Rolle als Viscount sehr ernst genommen, aber er hat auch sehr tief geliebt.
Ja.
Und das würde ich mir für dich halt auch wünschen. Und Anthony spricht dann auch mal etwas aus, was er, glaube ich, vorher nie ausgesprochen hat. Denn er sagt zu seiner Mutter, du, Mama, ganz ehrlich, du warst damals gar nicht wirklich da.
Ja.
So, also, ne, you were barely there, sagt er, glaube ich,
genau,
zu ihr, also, weil sie halt so abwesend war und
genau,
völlig in Trauer versunken. Im Endeffekt macht er ihr so ein bisschen zum Vorwurf, dass sie eben abwesend war, dass sie nicht für ihn und ihre Kinder eben da gewesen ist und er deswegen ziemlich schnell in diese Verantwortungsposition eben auch hineinrutschen musste. Und er sagt halt, ey, ich habe beobachtet, was diese tiefe Liebe für einen Graben an Trauer sozusagen aufreißen kann.
Oh, yes.
Und ich möchte niemals dafür verantwortlich sein, dass ich einer Frau, sollte ich vor ihr gehen, so etwas antue. Deswegen ist mein Ziel, einfach eine Partnerin zu finden, die die gleichen Lebensziele verfolgt wie ich. Und für mich hat da Liebe eigentlich gar keinen Platz.
Ja, ich finde übrigens, dass wir hier einen komplett anderen Anthony kennenlernen in dieser Staffel, als wir ihn noch in der ersten Staffel kennengelernt haben, wo er mit Sienna überhaupt gar kein Problem hatte, dass die ihn liebt und er sie liebt und er wollte mit ihr durchbrennen und so. Wo ist denn das jetzt hin? Also, hä? Oder wie war es? Wo war es damals, sage ich jetzt mal? Also, es war irgendwie merkwürdig, fand ich, dass das halt so anders jetzt geframed wird, als ob er so diese Mauer um sich rum hätte.
Ja, total. Oder eben auch, dass sich das so einander ausschließt, ne? Weil
ja,
eigentlich ist ja sein Vater ein Vorbild dafür, dass doch beides geht.
Ja.
Er scheint aber ja so sich zu denken, naja gut, will ich ein guter Viscount sein, dann sollte ich nicht lieben. Oder ich liebe, aber bin dann kein Viscount, weil das war ja quasi das Thema von Staffel 1.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube, ihm geht's mehr um diese Angst, was du eben sagtest schon, dass er jemand anders so viel Schmerz zufügen könnte.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, das, was er nicht will. Also, dass wenn er jemanden liebt, dass er nicht möchte, dass jemand ihn auch so sehr liebt und dann, ne, dass er dann eben dem was, ja, also auch so einen Schmerz zufügt.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, wie das hier jetzt, wie du schon sagtest, umgedreht wird.
Mhm.
Und wir wechseln dann auch die Szene, denn Anthony lässt Violet mit ihren Gedanken und mit den Worten dann auch erstmal alleine zurück.
Genau.
Und wir sind so ein bisschen in Benedicts Delusional Perspective der ganzen Szenerie, denn das Pulver wirkt und zwar vollumfänglich. Der gute Mann ist ziemlich verschwitzt, wie er da beim Familiendinner.
Und bei dem dreht sich alles, er sieht alles so farbenfroh, die Lichter sind so lang gedehnt und ist halt total unter Drogen.
Genau. Und Eloise feiert das ziemlich.
Die feiert's richtig, weil er sitzt halt und sagt doch, seht ihr eigentlich, wie toll ausgeleuchtet dieser Raum ist? Oh, wir sitzen unter Sternen.
Und Colin muss das noch so ein bisschen verteidigen, dass Benedikt und er natürlich über die Sterne am Himmelszelt von Griechenland gesprochen haben, weil er ja neulich da war. Und alle wundern sich so ein bisschen, wie sich Benedikt verhält, weil er auch so,
weil das Essen ist so geil.
So ein Geschmacksorgasmus sozusagen. Der Höhepunkt
ist. Dann stößt er noch sein Weinglas um und ist dann so das, was das sehr bekannte Meme geworden ist, ne? Mit dem, wo er dann so die Hände so auf dem Gesicht so, oh, das ist ja mir so peinlich.
Das stimmt.
Das ist so geil.
Ja, dann unterhalten sich Anthony und Edwina auch so ein kleines bisschen. Und ja, Kate unterhält sich auch ein bisschen mit Lady Danbury, glaube ich. Also ein paar Gespräche finden eben statt. Mhm. Auch Lady Mary, die sind alle soweit ganz angetan. Das Ding ist nur, dass Benedikt mit seinem Trip die ganze Aufmerksamkeit immer mal wieder so auf sich zieht. Ja. Und Lady Danbury möchte das Ganze so ein bisschen beschleunigen. Mhm. Und während nämlich Benedikt das Glas hat fallen lassen und das schnellstmöglich ersetzt bekommt, haut sie mit ihrem Messer einmal kurz an das Glas heran und fragt, na, wäre es nicht Zeit für einen Toast?
Mhm.
Was sozusagen für Anthony die Einladung sein soll, jetzt wohl den Heiratsantrag zu machen.
Tja.
Und alle sind so ein bisschen stunned, selbst Anthony, bis er dann auch aufsteht und zunächst noch Witze reißt, weil er sagt mit, ja, es ist eine große Ehre und eine Freude, die Sharmas mit uns hier zu haben. Die letzten Tage waren ganz wunderbar. Wir sind alle Zeuge meiner historisch zweiten Niederlage beim Pall Mall geworden. Mhm. Und ich kann euch versprechen, das wird nie wieder geschehen.
Ja, genau.
Und Edwina guckt dann eben auch sehr erwartungsvoll zu ihm nach oben, weil er ja auch aufgestanden ist und entsprechend auch sagt, dass er ihr auch gerne eine Frage stellen würde. Denn der Toast richtet sich im Speziellen natürlich an Miss Edwina Sharma.
Mhm.
Und als er dann aber zu Kate blickt, die so komisch nach oben guckt, scheint er noch einmal innezuhalten und den Heiratsantrag doch nicht über seine Lippen zu bringen.
Ja.
Es entsteht dann auch erstmal so eine etwas unangenehme Stille, bis er dann die Kurve kriegt und eben sagt, ja, ich möchte euch fragen, ob ihr die Güte besitzen könntet, in London niemandem von dieser Niederlage zu erzählen, denn schließlich habe ich einen Ruf zu wahren. Und ja, dann reden wir über die ganze Sache halt einfach nicht mehr.
Ja.
Und ja, alle lachen halt erstmal so ein bisschen peinlich berührt. Daphne guckt so ein bisschen irritiert. Und vor allen Dingen guckt eben Edwina verwirrt, weil nicht das gekommen ist, was sie eigentlich erhofft und erwartet hat. Und auch Lady Danbury und Violet gucken sich ein bisschen an mit, okay, irgendwie...
Unangenehm.
Irgendwie war das jetzt unangenehm,
ja.
Genau.
Dann wechseln wir die Szene und zwar in das Zimmer von Edwina wo und Kate wahrscheinlich, wo Kate ihr gerade den Kopf massiert mit so einem Haaröl anscheinend oder so. Und Edwina ist richtig aufgelöst. Ne?
Ja.
Die ist richtig fertig. Die denkt, sie hat versagt. Sie denkt, sie hat irgendwas falsch gemacht. Sie hat nicht genug gewusst. Sie hat nicht genug recherchiert. Sie war halt nicht gut genug. Und sie fängt dann auch an zu weinen und versteht nicht, warum er keinen Antrag gemacht hat. Weil wenn, dann hätte er das doch schon längst getan. Ja, und Kate nimmt sie halt in den Arm und sagt ihr, ach Mann, tröste dich, mein Schatz, so ungefähr. Also Bond nennt sie ja immer. Und sagt so, ja, tröste dich, du hast so viele Optionen, du bist der Diamond des Season, ne, du hast so viele Optionen zurück hinten in, wenn du wieder in London bist und dann, da gibt es so viele Gentlemen, die sich alle nur danach verzehren, um deine Hand anzuhalten. Also selbst wenn er es nicht tut, dann ist es so. Und nein, du bist absolut genug und du hast alles richtig gemacht, ne, es ist einfach jetzt noch nicht die Zeit, vielleicht kommt es noch, ne,
genau.
So, mach dir keine Sorgen. Ja, und dann nehmen sie halt in den Arm und dann ist es ein sehr schöner, schwesterlicher Moment. Ja.
So ist es. Dann wechseln wir die Szene zu Benedikt, der einen sehr erquickenden, künstlerischen Moment hat.
Ja, er macht gerade so ein Van Gogh-eskes Bild da, ne, mit diesen ganzen verschnörkelten Linien und so. Ne?
Genau,
ja.
Und er malt aber nicht mit einem Pinsel, sondern er taucht seine Finger direkt in die Farbe ein und verschmiert daneben alles auf der Leinwand.
Mhm.
Colin kommt rein. Und wird überschwänglich von dem etwas verschwitztem und nach Alkohol und anderen Düften ausdünstenden Benedikt begrüßt und so, oh Bruder, du hattest völlig recht. Meine künstlerische Ader ist erwacht. Ich war noch nie so fokussiert. Guck es dir an, wie wunderbar das alles ist. Und da haben wir auch den ersten Filmfehler, denn in der ersten Szene sehen wir, dass seine Hände komplett farbig und verschmiert sind.
Yes.
Wenn er aber erstmal Collins Gesicht umfasst und ihn umarmt, sind seine Hände wieder sauber.
Ja, er knutscht auch seinen Bruder richtig dick auf die Wange.
Mm.
Und wir sehen dann eine Weste von ihm, die voll mit Bienchen ist. Beziehungsweise Hummelwespenbienen. Wer kennt sie nicht?
Die Hummelbienenwespen.
Genau.
Die gefürchteten Ausgestorbenen.
Ja.
Bis Eloise hereingestürmt kommt und sagt, dass noch ein Brief aus London eingetroffen ist für Benedikt. Und er macht diesen Brief ganz aufgeregt auf, überfliegt den auch eben einmal schnell und hat die erhoffte Nachricht bekommen. Er hat einen Platz an der Akademie erhalten und er ist so in Joy, dass er erstmal das Fenster aufmacht und in die Nacht herausbrüllt, dass alle jetzt sein Talent anerkennen müssen, weil er ist an der Akademie aufgenommen worden. Und alle werden ihn jetzt wahrnehmen müssen und was nicht alles. Er kann es nicht weiter hinausbrüllen in die Nacht, denn Colin interveniert, zieht ihn erstmal wieder ins Gebäude zurück und sagt, du, das ist mitten in der Nacht, sei gefälligst leise.
Ja, chill mal, ey. Ja, dann grätscht da Eloise auch so ein bisschen rein und meint auch so, ja, er ist auch nicht besser als du, ne, denn du nervst auch alle mit deinem scheiß Griechenlandurlaub so ungefähr. So, wenn ich noch einmal was davon hören muss, ne, dann hau ich dir das aber um die Ohren so ungefähr. Und da meint er auch so, ah ja, okay, verstehe. Und dann, ja, warum bist du eigentlich zurückgekommen, wenn du es da so toll fandest? Und sagt Colin, na ja, also hörst du eigentlich noch was von Marina Thompson? Was ist denn da los? Ich habe gehört, ihr Frauen schreibt euch immer Briefe und so. Und Eloise so, ja, also sie heißt jetzt Lady Crane und sie wohnt gar nicht weit von hier. Dann kriegen wir einen kleinen Cut auf Benedikt, der ganz verzückt am Fenster sitzt und sagt, ich fühle mich geehrt, eure Akzeptanz meiner zu akzeptieren.
Ja, das finde ich, ja, im Englischen ist das so geil.
I accept your acceptance.
Ja, es wäre mir eine große Ehre, ihrer Zustimmung zuzustimmen.
Ja, genau.
So richtig geil.
Ja,
dann haben wir eine Überblende. Erst einmal so, die Kamera driftet sozusagen aus dem Fenster in die Nacht hinaus und wir hören erstmal wieder ein Voice-Over der Lady Whistledown, die darüber spricht, dass die Cowpers wohl einer gewissen Geschmacksverirrung zum Opfer gefallen seien. Denn die neue Modiste, das sei zwar ganz schön, dass die da wäre, aber ihr einziger Benefit ist eben, dass sie neu ist und die Cowpers hätten nichts Besseres zu tun gehabt, als sich direkt darauf zu stürzen. Und die neuen Schnitte würden gerade bei Cressida eher auftragen, als ihr zu schmeicheln, was eben auch sie dazu veranlasst. Sie sitzt ja mit ihrer Mutter anscheinend gerade bei einem Café irgendwie, bei Tee und Gebäck und muss dann eben ihre Stola so ein bisschen kaschierend wieder über alles rüberlegen, um zu verstecken, dass sie eben eines der neuen Kleider trägt.
Mhm.
Und wir erfahren eben auch, dass die Whistledown im Vergleich die Madame Delacroix in den höchsten Tönen lobt und sagt, sie mag zwar alt sein, aber sie ist etabliert und diese Businesswoman,
weiß was sie tut. Ne?
Die weiß, was sie tut, ganz genau. Und die hat eben auch die entsprechende Erfahrung. Und als dann Madame Delacroix von hinten die Glocke hört, glaubt sie, ihr sind wieder neue Seidenstoffe geliefert worden.
Mhm.
Und so ganz geschäftig legen sie einfach ab, muss sie feststellen, dass gar kein Lieferant bei ihr steht, sondern Penelope hineingekommen ist und ihr gerne einen Deal vorschlagen möchte.
Mhm.
Denn sie sagt, ja, ich glaube, ich kann ihnen vertrauen. Ich glaube auch zu wissen, dass sie mich nicht verraten wollen. Aber da sie mich so leicht enttarnen konnten, dauert es vielleicht nicht mehr so lange, bis jemand weniger Diskretes daherkommt und meine wahre Identität preisgibt. Deswegen merke ich, sie sind eine Businesswoman, die Hilfe gebrauchen könnte, um ihr Geschäft wieder anzukurbeln. Und ich brauche definitiv Hilfe, weil mir die ganze Sache so ein bisschen über den Kopf wächst, um das alleine zu schaffen.
Mhm.
Und sie sind definitiv Zahn der Zeit und auch irgendwie nah genug dran.
Sie sind aufmerksam, genauso wie ich, ne?
Genau, ne? Mhm. Also auch sie haben sozusagen ihre Augen und Ohren überall und ich glaube, wir können voneinander profitieren. Ich würde sagen, ich habe sogar schon unter Beweis gestellt, wie ich ihr Geschäft ankurbeln kann.
Ja.
Und während Madame Delacroix erst noch am Überlegen ist, ob sie das Ganze wirklich annehmen soll, kommen auch zwei Frauen in das Geschäft, die auch offenkundig neue Kleider von der anderen Modiste tragen. und einen Advice von Madame Delacroix haben wollen und sich sogar so ein bisschen anbiefen, wer von beiden zuerst den Laden betreten hat.
Yes, genau.
Müssen wir den Rest noch gucken.
Wir starten in Aubrey Hall und sind gerade quasi noch wieder bei der Whistledown, wie sie ein Voice-Over macht. Und sagt so ein bisschen, ja, nicht jeder kann halt immer auf Anhieb alles richtig machen, aber die meisten versuchen zumindest ihr Bestes, ne?
Mhm.
Und dann sehen wir eben, wie Anthony nach draußen geht, gerade in diesem Moment. Und wir sehen, wie Kate gerade beim Ausreiten ist, ne?
Genau. Was wir auch sehen, ist, dass Anthony durch so einen Türspalt den kleinen Newton, also den Hund, sieht, von dem er ja am Anfang so angeknurrt wurde. Und dann lächelt er ihn noch so an. Er wird aber wieder angeknurrt.
Ja, und dann schließt er schnell die Tür zum Salon, weil er gesagt, dummer Hund, ne, so ungefähr.
Genau.
Dann sehen wir Kate beim Reiten.
Genau, dann sehen wir Kate beim Reiten. Sie kommt dann auch wieder an und sieht, dass Anthony irgendwie etwas weiter außerhalb des Anwesens, da scheint es auch irgendwie so eine Mauer zu geben, wo wieder Blauregen, also Wisteria, wächst.
Mhm.
Und auch wieder so ein paar Pflanzen ja angelegt worden sind.
Das ist ein kleines Beet auch wieder,
genau,
ne?
Genau. Ja. Und ja, Kate joint ihn sozusagen und Anthony fragt, wo Edwina denn abgeblieben ist. Und sie sagt, naja, sie ist in ihrem Zimmer, sie fühlt sich nicht so gut an diesem Morgen, das passiert halt mal.
Ja, genau, beziehungsweise sie ist halt gerade nicht so happy über gestern Abend. Und dann meint er, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe noch vor, einen Antrag zu machen. Nur es war gestern einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Meine Gefühle haben es nicht zugelassen, dass gestern alle haben mich angestarrt. Benedikt war nicht so ganz bei sich und so. Das ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und dann meint sie, nee, halt, stopp. Ne, so, ihre Gefühle sind jetzt auf einmal zu viel, vorher war es zu wenig. Ne? Was ist jetzt eigentlich mit ihnen? Weißt du, was sie tun, ist eigentlich gerade mit den Gefühlen einer jungen Dame zu spielen, die durchaus, ja, wie sagt man, beeindruckbar, impressionable, ja, beeinflussbar ist.
Genau.
Genau. Und das sollten sie mal schnellstens unterlassen, denn hier handelt es sich um meine Schwester und das lasse ich nicht zu. Ne?
Genau.
So, was soll das? Ja.
Ja, und die beiden streiten dann wieder darüber, dass beide ja eigentlich nichts anderes wollen, als sie glücklich zu machen.
Mhm.
Und das Gespräch wird dann aber recht plötzlich unterbrochen, weil während die beiden am Diskutieren sind, an Kates Kragen eine Hummel landet.
Eine Bienenhummelwespe.
Genau, eine Bienenhummelwespe landet. Und so langsam aber sicher bekommt Anthony ein bisschen Panik und fängt halt an, etwas panischer und hektischer zu atmen. Und unterbricht sie eben auch. Sie soll jetzt den Mund halten. Sie darf sich nicht bewegen. Und sie sagt so, hä, es ist doch nur eine Biene.
Und will die halt wegfuchteln, ne?
Und wird dabei gestochen. Und
ja,
das ist der Moment, wo bei Anthony komplett die Vergangenheit, die Gegenwart einholt. Er ist in dem Moment gefühlt wieder 18 Jahre alt und hat jetzt Angst, dass genau das Gleiche nochmal passiert. Er fragt sie, ob sie atmen kann. Ist sie sicher, dass sie atmen kann? Und sie sagt, ja, es war nur ein Stich.
Genau.
Es war doch nur ein Bienenstich. Und irgendwann merkt sie, oh nee, Moment mal, der macht das nicht, um abzulenken, der hat gerade wirklich Angst.
Und vor allen Dingen hat er gerade wirklich ernsthafte Sorge um mich.
Genau.
Ne? Das merkt sie ja auch. Und die beiden kommen sich halt extrem nah und sie nimmt halt seine Hand und will ihm zeigen, so hey, ich bin ruhig, also kannst du auch wieder ruhig werden, weil er ist halt voll am Hyperventilieren. Und er merkt dann auch, okay, sie scheint jetzt nicht umzukippen und zu ersticken. Er kommt dann auch wieder ein bisschen runter. Und die beiden kommen sich dann eben extrem nah und küssen sich halt fast. Sie werden aber unterbrochen und Anthony läuft dann halt ganz schnell weg und Kate geht eben auch ganz schnell hinter so eine Mauer, wo die eben dieser Wisteria, also dieser Blauregen, wächst und lehnt sich dann gegen die Wand und man sieht sehr stark, dass es sehr starke Plastikblumen sind in dem Moment. Aber sie ist halt auch gerade sehr, sehr aufgewühlt. Weil das war natürlich ein sehr intimer Moment zwischen den beiden, ne?
Ja, und zwar auf doppelter Ebene, weil zum einen ist es schon sehr intim, dass sie seine Hand auf ihr Dekolleté gelegt hat, um
ja,
zu beweisen, mein Herzschlag ist ruhig und es ist nichts passiert,
mhm,
und ich kann auch in Ruhe atmen. Und sie hätten sich halt beinahe geküsst, hätte nicht das Wachpferd interveniert
das
mit dem Viren und damit vielleicht angedeutet, dass sich jemand in der Nähe befindet. Man weiß es ja nicht.
Genau.
Und ja, die Lady Whistledown schließt dann sozusagen auch mit diesen Worten, dass eben noch die Frage im Raum steht, ob die Leute wirklich ihren eingelegten Kurs noch einmal ändern können oder ob sie dazu verdammt sind, auf diesem zu bleiben.
Ja, genau. Und damit endet dann auch die Folge. Und wir sind natürlich gespannt, was jetzt noch kommt. Wir erinnern uns aber auch, ne, was ja quasi am Anfang gesagt wurde von, ja, Anthonys Vater, also von Edmund Bridgerton, mit, du musst, wenn du wirklich lieben willst, musst du den Leuten nicht nur zulassen, dass sie dich lieben oder dich in deinen besten Zeiten kennenlernen, sondern auch in deinen schlechtesten, ne? Damit das eben vollumfänglich wachsen kann. Und das ist ja jetzt gerade zwischen Kate und Anthony auch so ein bisschen passiert, ne?
Ja, so in dieser ist das Folge. Wohl.
Dementsprechend gehen wir jetzt in den Community-Teil.
Ganz genau. Da haben wir ja auch einiges gehabt. Jetzt muss ich nochmal eben das wieder heraussuchen. Oder möchtest du anfangen?
Nee, du kannst ruhig anfangen.
Genau. Lady Rockula hat nämlich gefragt, ob jemand das Lied kennt, was Daphne Eloise vorsingt. Also in dieser Vergangenheitsszene, in der Anthony ja in das Schlafzimmer beordert wird, um diese schwerwiegende Entscheidung zu treffen, die der Arzt von ihm abverlangt. Und sie sagt nämlich, ich meine es zu kennen aus irgendeinem Disney-Film oder Barbie-Film oder so, aber ich komme nicht drauf.
Mhm.
Tatsächlich war ich von der Situation zu abgelenkt und habe da nicht so richtig zugehört, was sie singt. Und dann sagt sie noch zu der Flashback-Szene davor, Anthonys Überforderungslevel dürfte hier so 2000 sein, circa. Mindestens arme Penelope konnte diesem Schauspiel leider nicht entkommen und das bestätige ich komplett. Oh mein Gott, haben die Leute früher tatsächlich so gesprochen? Vermutlich ja, von alleine werden Jane Austen und Co. wohl nicht auf die Formulierung in ihren Romanen gekommen sein. Anthony und Edwina würden schon auf eine gewisse Art harmonieren und eine bessere Ehe führen als viele andere zu der Zeit. Ich habe da so ein total schönes Bild im Kopf, wie Edwina Anthony vorliest zum Beispiel.
Mhm.
Aber so, sie gehen so nicht gerade gezwungen miteinander um, aber ungezwungen halt auch nicht, so arg förmlich halt. Und wen Anthony, bei dem ich hätte es nicht besser beschreiben können, wohl tatsächlich im Kopf hatte.
Tja, wer weiß. Wer weiß.
Aber es stimmt, ne? Also ich habe ja auch, als wir die Szene noch geguckt haben, zu dir gemeint, wie unangenehm das eigentlich ist, dass Lady Danbury und Violet mit dabei sitzen und ja alles mit anhören
ja,
können.
Ja, es ist halt immer so, aber das ist immer dieses mit den Anstandsdamen dabei ja. Und so, ne? Oder Anstandsmenschen, wie auch immer. Ja, ist immer ein bisschen unangenehm.
Ja, aber stimmt. Ich muss halt auch sagen, irgendwo denke ich mir, da kann ja eigentlich kein ungezwungenes und natürliches Gespräch zustande kommen, wenn du dein Gegenüber eigentlich kennenlernen willst, aber die ganze Zeit aufpassen musst, was du sagst, weil du den Schein wahren musst gegenüber diesen Anstandsdamen, die halt da sind. Ne?
Mhm.
Dann schreibt sie noch weiter, bei Cressida und Mütter und der Mutter hatte ich exakt Portias Reaktion. Hatten wir nicht schon mal eine Szene mit musikalischen Darbietungen der Favoriten-Schwestern Staffel 1? Benedikt kann Farben hören. Findet ihr Edwinas Verhalten, Gedankengänge gesund? Meine Lieblingsszene in der Folge in Benedicts Atelier, als er die Zusage bekommt. Also vielleicht erstmal zu Edwinas Verhalten. Ich glaube, von dem, wie die Welt da auch so gestaltet und geframed ist, kann ich das nachvollziehen, dass sie sich diese Gedanken macht, weil Daphne sagt es in Staffel 1 ja auch schon durchaus, dass ja der Wert einer Frau schon sehr stark an das bemessen wird, wie früh sie unter die Haube kommt und mit wem.
Auf jeden Fall,
und deswegen glaube ich, dass der Druck auf Edwina da gerade schon ziemlich hoch ist.
Extrem, ja. So. Die tut mir auch richtig leid, die Arme, ey.
Genau, und auch wenn natürlich auch Kate ihr immer suggeriert, sie soll eine Entscheidung aus Liebe auch treffen, weiß sie ja, stand jetzt nicht, was alles damit drin hängt.
Das stimmt.
Wen sie heiratet, also, ne, der... Vielleicht weiß sie es auch und wir wissen es nur aktuell noch nicht, kann mich nämlich gerade nicht daran erinnern, wie es aufgelöst wurde. Aber ich finde die Gedankengänge von ihr nicht gesund. Deswegen finde ich das, was Kate zu ihr sagt, auch schon durchaus schön, dass sie sagt, mach dir jetzt nicht so den Druck. So, vielleicht hat es einfach nicht gepasst und es passiert noch.
Ja.
Und selbst wenn nicht, ganz ehrlich, du hast doch die Auswahl. Du bist die Diamond of the Season.
Vor allen Dingen, ja, wirklich, du hast halt Options, ne? Und das finde ich halt so schön, dass sie da ihr das auch nochmal klar macht.
Genau.
Ja.
Dann hatte Lady Melody noch geschrieben, Kate hält aber einen guten zweiten Platz hinter Eloise. Ihre bestimmende bevormundende Art ist mir echt zu viel. Also weil ja beide gesagt haben, sie finden Eloise anstrengend.
Ja.
Und wäre ich an Edwinas Stelle, hätte ich schon längst mal klar gemacht, dass meine Schwester nicht die gleichen Rechte hat wie meine Mutter.
Mhm.
Außerdem, Synchronisation kann manchmal echt eine Herausforderung sein. Die deutsche Stimme von Anthonys Vater ist die von Manu Lubowski, der ein bekannter Synchronsprecher ist, aber mir vor allem als Klößchen aus TKKG bekannt. Und die beiden Rollen gehen schwierig miteinander überein.
Schon, ja, sehe ich.
Ist es nicht ungewöhnlich, dass der Viscount so abgelegen beerdigt wurde oder ist das nur ein Gedenkstein?
Es scheint irgendwie nur ein Gedenkstein zu sein, glaube ich.
Aber es wird immer vom Grab gesprochen.
Ja, aber irgendwie ist das, na gut, vielleicht haben sie ihn auch da beerdigt, wo er am liebsten gesessen hat vielleicht oder so, einfach um ihn da zu verewigen, was er halt geliebt hat. Kann halt sein, ne? Aber ja, ich find's auch ein bisschen komisch, dass das auch, dass die auch nicht sowas wie so einen Familienfriedhof oder so hätten anscheinend haben.
Ja, oder er nicht in London beerdigt wurde, aber vielleicht haben sie das auch entschieden, dass er dort sein soll, wo er mit der Familie vielleicht am liebsten war und vielleicht auch, wo es passiert ist, in gewissermaßen.
Ja, maybe.
Lady Melody scheint aber erkannt zu haben, welches Lied Daphne vorsingt.
Aha.
Es ist Lavender Blue Dilly Dilly und ich kenne es aus dem Cinderella-Realfilm von Disney. Kann man nicht nach all dem, was Anthony erlebt hat, verstehen, dass er keine Liebesheirat will? Zu sehen, wie seine Mutter so gelitten hat, weil sie einen geliebten Menschen verlor. In Buch 2 wird es besser erklärt, warum er nicht möchte, dass seine zukünftige vielleicht einst um ihn so trauert. Das
aha, da bin ich
ja
sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja, ich finde, natürlich ist es fair, das zu verstehen und so. Ob es trotzdem richtig ist, weil im Endeffekt sich selber Liebe zu verweigern, nur um am Ende jemand anders keinen Schmerz zuzufügen. Ich meine, das Sterben und Verlust gehört zum Leben dazu.
Mhm.
Es ist hart, aber es gehört dazu. Und ja, der braucht psychologische Betreuung da, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz sich selber dann, sag ich mal, ein ganzes Leben zu verwehren oder ein voll ausgefülltes Leben zu verwehren, ist halt, man kann ihn verstehen, aber es ist vielleicht nicht so schön für ihn. So.
Ja, vielleicht ist ihm auch der Preis noch nicht so ganz klar.
Ja,
ne? Und
genau.
In seinem Kopf mag das gerade Sinn ergeben, aber ja gut, Angst ist halt nie rational.
Absolut.
Und eine Nachricht haben wir noch von Lady Rockula, nämlich eben zu dem Grab, dass sie es auch abgelegen findet, aber sie kann sich vorstellen, dass es ein Gedenkstein ist, weil als Beispiel für abgelegene Grabstellen von bekannten Adligen führt sie den 5. Earl of Carnarvon auf, also den Großvater des jetzigen Earl, derjenige, der die Ausgrabung von Tutanchamun finanziert hat, wurde nach seinem Tod in Ägypten im Beacon Hill Hillfort beigesetzt, was die größte Erhebung auf dem Gelände in Highclere ist. Das Grab liegt also in Sichtweite von Highclere Castle.
Aha, verstehe. Ja, spannend.
Was hatten wir noch?
Wir haben noch einen Nachtrag von Lady Godiva, die uns zu Kapitel 19 vom Buch noch was gesagt hat. Denn sie hängt ein bisschen hinterher mit den Folgen, aber sie holt gerade fleißig auf.
Sehr schön.
Ja. Es gibt nämlich eine kleine Moment. Ja, es gibt nämlich eine kleine Anmerkung. Als Colin bei Daphne so reinschneit und sie anbrüllt, wo Simon denn ist, geht er ja gleich davon aus, dass da etwas sehr schief gelaufen ist in der Ehe. Das haben wir ihm halt ziemlich übel genommen. Und sie findet, dass wir da irgendwie ein bisschen zu hart mit ihm ins Gericht gehen. Denn ihrer Meinung nach kann das ja keine Banalität gewesen sein, denn sonst wäre Daphne ja direkt zu ihren Eltern gegangen und wäre vielleicht auch nicht direkt nach London gefahren oder so. Denn der denkt sich ja dann, dass da wahrscheinlich schon was Schlimmes passiert sein muss, sonst wäre der da nicht so eingefallen, ne? Und sie meint halt, dass das dann klar ist, dass Colin ja auch nicht, also sie wäre dann nicht so ohne Ankündigung so heimlich zurückgekommen. Und natürlich geht Colin dann davon aus, dass da etwas ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Wo sie dann aber wieder komplett bei uns ist, ist, dass dieses Anschreien und Gewaltandrohung eben gar nicht geht. Liebe Grüße, Lady Godiva. Liebe Grüße zurück. Und ja, maybe, vielleicht ist man da auch ein bisschen kritisch. Aber ich finde, also weiß nicht, ich finde, fand das damals schon ein bisschen übertrieben. Aber natürlich ist der Punkt auch valide, dass man sagt, okay, er ist einfach ein bisschen dramatisch da, weil er halt denkt, es ist auch was Dramatisches passiert.
Ja.
Klar. Ja, das war's von meiner Seite.
Von meiner auch. Wir haben sozusagen keine Nachrichten zur aktuellen Folge mehr übrig.
Okay.
Deswegen können wir uns so langsam fertig machen für das Kinodate.
Oh ja!
Wir werden uns sehr auf euch gefreut haben, denn wenn ihr das hört, dann ist unser Date ja schon vorbei.
Ja.
Und bis dahin, ihr Lieben, gehabt euch wohl und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann. Bye!
Bye.